herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Ich bin top drauf. Ich habe selten so viel Energie gehabt und die werde ich jetzt über leer auskippen die nächste Stunde. Und wir sprechen heute im Catch-up unter anderem über ein sehr wichtiges Date diesen Samstag, Voice Coaching und TikTok. Im Deep Dive geht es um das Thema Business Coaching, was das genau ist und vor allem, was es bewegen und verändern kann. Bei Was habe ich gelernt, spricht Lea über eine neue Form des Spendens. Bei Tool der Woche reden wir über unsere jeweiligen Top 3 Tipps für die Plattform LinkedIn. Und das letzte Wort hat heute Lea.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Catch-up. Lea, wir haben ein Date diesen Samstagabend. Ich kann es nicht glauben. Es hat Monate gedauert, aber jetzt habe ich dich rumgekriegt.
Und man denkt ja, wir verbringen so viel Zeit miteinander, aber wir podcasten eigentlich nur und quatschen nicht.
Nee, wir quatschen zu wenig und ich habe schon so eine Frageliste vorbereitet. Nein, habe ich nicht. Aber ich freue mich vor allen Dingen, weil wir ja gesagt haben, Open End, richtig?
Ja, Open End. Also ich bin all in. Ich habe mir extra am Sonntag nichts vorgenommen.
Ja, geil. Also, ich habe meine ganze Familie nach Rügen geschickt, damit ich wirklich Open End gehen kann. Und ich schlafe auch jetzt schon vor. Also das heißt,
Ich habe heute auch schon richtig getankt.
Halt dich fest. Und der Witz ist natürlich, dass wir uns überhaupt nicht auskennen in Berliner
Nachtleben. Ich hoffe, ihr begegnet uns nicht in Berlin.
Genau, also haltet Samstagabend eure Augen offen. Vielleicht seht ihr uns. Und dann mache ich diese Woche was ganz Spannendes, was ich eigentlich überhaupt nicht nötig habe. Aber ich probiere eine Probestunde Sprechtraining. Das war übrigens ein Witz, dass ich das nicht nötig habe. Bei einer ganz tollen Voice Coach aus.
Ah, wie toll.
Und da warte ich seit Monaten auf einen Termin. Und jetzt ist es soweit und ich bin ganz gespannt, was man da macht und was die noch so aus mir rausholt und ob ich da Tonleitern singe.
Dass es nicht mehr so rauchig ist, sondern du dann so ganz gestochen scharf und hoch sprechen werdest.
Ja, oh Gott.
So piepsig.
Nee, also ich hoffe, dass ich meine rauchige Stimme behalten darf, aber sie noch gestochen schärfer wird und so.
Wow.
Also wunder dich nicht, wenn ich dich hier nächste Woche total abhänge. Achso, nee, jetzt das darf ich ja nicht sagen, weil es haben tatsächlich ein paar Leute gesagt, ich würde Lea zu sehr dissen.
Du würdest mich zu viel dissen.
Ey, das ist so geil. Aber nicht. Ist egal. Also nochmal einmal für alle da draußen.
Wir haben einfach Spaß im Podcast.
Genau, das ist mein Humor.
Und auch Frauen dürfen das. Wir müssen nicht alle immer total lieb und nett miteinander sein, niedlich und freundlich, sondern wir dürfen auch mal ein paar Pfeile schießen. Ja. Das ist völlig okay.
Ja, und es ist okay, wenn ich dann einfach besser spreche als Lea. Das ist okay, weil ich habe da einfach auch in mich investiert dann an der Stelle und so. So, und dann mache ich diesen Donnerstag ein tolles LinkedIn Live mit Tijen über das Thema: Wie geht eigentlich LinkedIn? Und da habe ich gedacht, das hätte ich auch so gern mit dir gemacht. Und deswegen haben wir einfach mal in dieser Folge bei Tool der Woche LinkedIn reingetan, damit wir beide da auch nochmal drüber sprechen können. Yes. Was mich sehr freut, weil du hast ja doppelt so viel Follower wie ich. Das heißt, du hast da bestimmt auch noch was sehr Wertvolles beizutragen.
Kommt nachher alles. Ich halte es jetzt zurück.
Genau. Und dann noch zwei wichtige Sachen zum Schluss. Also das Erste, ich habe schon dein Weihnachtsgeschenk gekauft.
Verena, ich deins auch.
Was?
Ja.
Wirklich?
Krass, ne? Hättest du nicht mit gerechnet. Nee, ja, es liegt hier schon. Ja.
Meins liegt
aber
auch
erzähle ich dir gleich schon was vor. Für
echt, ja?
Darüber. Ich erzähle dir dazu gleich was, ja.
Ey, du wirst deins so lieben.
Hättest du nie gedacht, ne? Nee. Siehst du, bäm.
Nee, hätte ich nie gedacht. Ja, ich dachte, ja. Das kaufst du am 23.12. mittags.
Ich weiß normalerweise ja, aber deins habe ich schon.
Ich bin so stolz auf meins. Aber ja, also okay, das kommt noch. Und dann habe ich mal noch eine Frage. Ich habe da am Wochenende bei dir, bei Instagram, in den Stories ein kryptisches Bild entdeckt, wo ein männlicher Turnschuh sich neben deinem Schuh befand. Und das hast du gepostet.
Ich wusste es, dass du es auspackst hier im Podcast. Ich wusste es. Und deswegen, ich habe da gar nichts zu sagen. No comment. Und gehe sofort weiter in eine andere Plattform. Wenn du auf Insta drauf rumhängst, dann hänge ich nämlich zukünftig auf TikTok. Und wir beiden haben ja keine TikTok-Handle. Also, oder wir sind auf TikTok. Ich habe da, glaube ich, ein Profil. Aber ich mache da gar nichts.
Deswegen
haben wir uns überlegt, wir haben Bock auch in den neuen Medien, die sind ja so neu nicht mehr, aber TikTok wächst immer noch wie Hölle. Ja. Die wächst immer noch wie Hölle, auch unterwegs zu sein. Und deswegen, haltet euch fest, wird es jetzt ein Fast and Curious Channel auf TikTok geben. Das heißt, ihr könnt jetzt auf TikTok gehen und @fastandcurious_podcast suchen. Und dann findet ihr uns. Und da wird es dann... Ich weiß es gar nicht, was wird's da geben? Witzige Reels, Verena,
Videos?
Wie sie singt und tanzt.
Nein, stopp, das wird es nicht geben, dafür bin ich zu alt, sondern es gibt Mitschnitte von diesem Podcast. Deswegen habe ich mich ja heute auch so besonders schön gemacht, weil ich ab jetzt ja nicht nur so schlau rede, sondern auch sehr hübsch in die Kamera gucke. Das wird's da geben.
Ich habe so ein Hoodie an, sehr gut.
Ja, jeder wieder.
Nee, das machen wir. Wir machen jetzt TikTok. Wir sind jetzt auch bei TikTok. Ich freue mich da riesig drauf. Das wird mega geil.
Genau, 2022. Wir sind dann auch mal auf TikTok.
Wir sind ganz vorne mit dabei, wie ihr uns kennt. Nein, endlich. Wir haben uns ja aktiv dagegen entschieden und endlich. Aber wo wir auch dabei sein wollen, von einem zum nächsten Medienkonzern, ist, ich möchte dir was pitchen. Und zwar war ich letzte Woche bei Alex Müller. Das ist der Gründer von Greater. Die hießen früher Gedankentanken und machen das, was ich so toll finde. Also haben die eine Plattform, ein bisschen wie TED sozusagen, wo du Motivationsvideos sehen kannst von allen möglichen Motivationscoaches und so weiter. Ich bin ja nicht der größte Fan von denen, die wir in Deutschland haben. Ich finde, die Amerikaner machen das immer noch mal besser. Aber es ist trotzdem, sind da richtig gute dabei und es macht total Spaß, sich das anzugucken. Und Greater, wie sie jetzt heißen, haben ein riesen Festival. Nächstes Jahr im Juli in der Lanxess Arena in Köln. Da kommen dann irgendwie 15.000 Menschen.
Wow.
Und Tony Robbins nächstes Jahr ist er dabei.
Und ich soll Backstage mit ihm und dir abhängen, oder?
Ja, ich habe mich jetzt so gefreut, weil der Alex mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, auf der Mainstage 15.000 Leute zu entertainen, was echt immer noch sehr wenig Frauen machen. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, weil ich will ja mit Tony in der Backstage abhängen. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre das, wenn ich meine beste Wingwoman an der Seite hätte. Und das bist du. Und ich weiß, dass du da immer so ein bisschen kritisch drauf guckst. Auf diesen ganzen Persönlichkeiten. Dir fehlt schon die Sprache. Ich sehe es schon, wie du hier so.
Ja. Ich mache extra fürs Video hier krasse Verrenkungen. Ja.
Für unsere TikTok-Reels.
So.
Oder TikTok-Shorts. YouTube-Shorts gibt es jetzt auch. Also, I don't know. I'm lost auf jeden Fall, Verena. Könntest du dir das vorstellen? Weil dann haue ich den Alex an und sage, ey, wir
also
beiden
wir beide vor 15.000 Leuten auf der Bühne.
Das wäre doch so geil.
Ja, hell yes. Hell yes, ja. Also
jetzt das Ding ist, ihr denkt alle, das ist so schön geplant. Und das Problem ist aber, dass Verena und ich immer so wenig Zeit haben, dass wir uns das in der Tat hier im Podcast erzählen.
Ich muss mir das gleich erstmal angucken, zu was ich da jetzt gerade hell yes gesagt habe. Aber allein die Vorstellung, mit dir so ein Beyoncé-like Auftritt dahin zu legen, klaro,
ja.
Klaro.
Ja. Ja. Auch mit den Outfit-Wechseln und allem, was dazugehört, machen wir da. Mega geil, ich bespreche das. Also ich hoffe für euch, dass ich Verena dazu auch noch gezogen bekomme. Wenn nicht, ich bin auf jeden Fall da im Juli nächsten Jahres. Ich glaube, 28. 29. Juli ist das. Und ich finde es so unfassbar exciting. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach ja, apropos Weihnachtsgeschenk. So, danach können wir auch in den Deep Dive starten. Ich habe quasi schon unsere letzte Folge geplant. Wir wollen doch unsere letzte Folge in der Woche irgendwie 22. Dezember rausbringen, ne? Und da füllen wir ja was zusammen aus, was ich sehr gut kenne und wo wir alle Leute hier mitnehmen werden und so. Es wird ganz toll. Und dann bringe
und
ich dein Weihnachtsgeschenk
und wir trinken
damit
Glühwein.
Hin. Genau, wir trinken Glühwein. Also wir betrinken uns richtig und ich bringe dein Weihnachtsgeschenk mit, weil das nämlich da perfekt passt. Das heißt, du darfst es zwei Tage vorher aufmachen und wir können dann damit gemeinsam Spaß haben, wollte ich das konsumiert.
Ich wollte gerade sagen, oh super, ein Amorelie Adventskalender und wir können gemeinsam Spaß haben. Ja, toll. Sag mal Philipp Bescheid.
Ich weiß, habe ich auch gerade gedacht. Falsch abgebogen. Also es ist kein Amorelie Adventskalender.
Ich würde so gern mit dir Spaß haben, Schatz.
Das ist was ganz anderes. Aber okay. Ja. Ich will es jetzt auch nicht spoilern. Also wir lassen es dabei. Wir werden dann gemeinsam Spaß haben in der letzten Folge diesen Jahres.
Ich freue mich jetzt schon. Dann bringe ich meinen Weihnachtsgeschenk auch mit.
Deep Dive. Also auf das heutige Gespräch freue ich mich so sehr. Wir hatten ja schon mal Melanie Frohwein, eine wundervolle Executive Coach bei uns im Podcast und da haben wir über meine damalige Podcast-Erfahrung, meine Güte, ich bin noch völlig hier woanders von dem
ist noch
Ketchup,
beim Amorelie
meine Burnout-Erfahrung, ein bisschen andere Erfahrung als unsere Podcast-Erfahrung. Meine Burnout-Erfahrung haben wir damals gesprochen und wir haben danach gemerkt, dass das Thema Business Coaching natürlich eins ist, was mich total bewegt und meinen Weg auf jeden Fall völlig verändert hat und bei dir auch schon große Einflüsse hatte und wir aber hier noch nie richtig besprochen haben. Und deswegen machen wir das heute mit einer wundervollen Business Coach und dazu wollen wir euch einmal wieder zwei Fakten mitgeben. Es ist irre spannend, jetzt gerade auch nach Corona hat der Anteil von Online-Coachings das persönliche Gespräch überholt in der Art und Weise, wie Coachings gegeben werden. Das heißt, jetzt ist mit 45% das meist praktizierteste Coaching-Format das, was online stattfindet. Und nur noch mit 44% das persönliche Gespräch. Das war vorher auf jeden Fall anders. Finde ich auch irre spannend.
Und kann ich voll mitgehen, ne? Also ich finde es viel angenehmer, den Bildschirm anzumachen und den oder die Coach zu sehen, als manchmal kommst du dann in irgendeinen Raum rein und dann fühlst du dich da noch nicht richtig wohl. Oder früher, ich bin ja schon ein bisschen älter, da war es beim Business
und du verlierst auch echt nochmal viel Zeit, ne?
Genau, du
fährst ja hin,
Zeit.
Du fährst wieder
und,
weg. Also du,
ja, oder du gehst so zur einen Tür rein und zur anderen wieder raus. Also es ist auch irgendwie alles, weiß ich auch nicht. Also ich finde es online auch sehr cool. Und was eben auch total spannend ist, insbesondere Top-Manager lassen sich coachen. Also die Rauen Coaching-Marktanalyse 2022 zeigt, dass insbesondere Eigentümer und Top-Manager aus oberen und mittlerem Management, aus Konzernen, mittelständischen Unternehmen, Startups sich coachen lassen. Und der Anteil von Coachings mit dieser Zielgruppe inzwischen 31% im Gesamtmarkt betrifft. Also es ist ein Thema von oben bis unten, bis Mitte, überall macht es Sinn. Und wir gehen da heute mal so richtig rein.
Nora Dahlström ist seit über 20 Jahren Unternehmensberaterin und Coach für Transformationsprozesse. Seit 2020 ist sie außerdem zertifizierte systemische Beraterin und begleitet Menschen und Teams in ihren Entwicklungsprozessen. Nora berät Organisationen wie Bosch oder den BDI in strategischen Fragen und deren Transformation. Und ihre heutige Arbeit fußt auf einem Kommunikationsstudium und einer Karriere im Markenartikelbereich und mehr als 20 Jahren Erfahrung als selbstständige Unternehmensberaterin. In ihrer Freizeit dreht sich alles um ihre Familie, Kunst und Sport. Und Nora ist eine der drei ausgewählten Coaches in unserer Akademie 10 More In. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich mit Nora auch so zusammenarbeiten kann. Und jetzt freue ich mich umso mehr, Nora, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Bin sehr gespannt. Ich hoffe auf ein kritisches auch, also spannendes Gespräch. Freue ich mich drauf.
Das kommt. Und ich starte aber jetzt mal ganz unkritisch rein. Du hast ja viele Rollen. Du bist Unternehmensberaterin, systemische Beraterin, Executive Coach. Und heute sprechen wir mit dir über deine Rolle als Coach in Unternehmen und über deine Arbeit mit Führungskräften. Was ist für dich das Erfüllende daran, Coach zu sein?
Ja, ich denke, das Erfüllende ist, sind zwei Dinge. Die Begegnung mit Menschen und die Komplexität, die das ist. Also ich habe es gern knifflig, muss ich zugeben. Also ja, es ist herausfordernd und gleichzeitig so menschlich. Das heißt, dieses in Resonanz gehen mit einem anderen Menschen und dabei natürlich auch immer sich selbst verhandeln. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ein Coach wird jemand, der auch ein Suchender ist, ja, auch ein Suchender nach sich selbst. Und insofern, das ist das, was mich sehr, sehr fördert und fordert und deswegen macht es mir Spaß.
Ich habe mir so vorgestellt, du hast ja so viele verschiedene Termine, sage ich mal, Coachings. Wie startest du in das allererste Gespräch mit einer Person? Also googelst du die vorher und weißt schon ganz viel über die oder machst du das bewusst gar nicht, um diesen ersten echten Eindruck wirken zu lassen? Also wie ist es, wenn du das erste Mal vor jemandem sitzt?
Also Frage Google oder google ich nicht, mal ja, mal nein, da gibt es kein Gesetz. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich es tue. Insofern wäre die Antwort eher, ich tue es nicht. Und die erste Begegnung ist entweder on oder offline. Heutzutage ist es eher offline sogar, dass man sich das erste Mal kennenlernt. Und ich bin in meiner Haltung, bin ich auf hinter der Frage her, passen wir zueinander? Also kann ich dem Coachee geben, was er braucht, aber auch ist es für mich angenehm? Also gibt es bei mir Widerstände? So.
Ah ja, genau. Das ist nämlich genau auch Teil meiner Frage aus. Du sitzt ja manchmal wahrscheinlich auch jemandem gegenüber, wo du denkst, also erstens kann ich nicht helfen und zweitens will ich vielleicht auch nicht helfen, weil wir menschlich nicht zusammenpassen.
Ja, das ist aber dann weniger, das will ich nicht, sondern wenn ich nicht, was heißt, wenn ich Widerstände habe, dann kann ich ihm nicht gut helfen, ihm oder ihr, weil ich dann Gefahr laufe, die ganze Zeit eher meine Widerstände zu coachen, als mich auf die Persönlichkeit des Coaches einzulassen. Also insofern ist es schon, bin ich schon sehr, also das Ergebnis zählt und das ist nun mal der Auftrag, ist ja die Entwicklung des Coaches und nicht meine Entwicklung. Dennoch, und das ist ein sehr systemischer Gedanke, nicht der Beobachter beobachtet die Welt und das bin ich. Also um ein gutes Gegenüber zu sein, muss ich sozusagen, soweit es geht, affektfrei sein. Sonst bin ich blind und reduziert. Und insofern kann ich nur ein guter Coach oder auch, das gilt auch für Unternehmensberatungen, sein, wenn ich den Kunden und den Auftrag ganz nach vorne stelle und mir selbstkritisch gegenüberstehe, bin ich unter diesen Umständen, also ich mit Welt, ich mit meinem Coachee, ich mit dem Auftrag, bin ich dazu in der Lage.
Und dann hast du quasi eine Person kennengelernt und hast dich entschieden, okay, das passt und die andere Person hoffentlich auch. Und jetzt, wenn man diesen Prozess mal weitergeht, was sind denn so, ich weiß, es geht von bis, aber was sind so die klassischsten Anliegen, mit denen deine KundInnen auf dich zukommen?
Also sie kommen immer mit einem Leid. Also sie kommen immer mit einem Leidensdruck. Und ehrlich gesagt, der ist auch etwas, den ich sehr genau beobachte bei der Auftragserteilung, beziehungsweise sage ich ja oder nicht, denn ich bin ja auch eine ehrgeizige Persönlichkeit. Ich will ja einen Erfolg produzieren. Und ich will nicht sagen, dass der Mensch nur lernt, wenn er Scheiße frisst. Aber sage ich mal, ein Leidensdruck ist ein Motiv. Ja, und das ist in der heutigen Zeit, du musst dir vorstellen, unter den Geschäftsmodellen, dem Druck der Aufmerksamkeits- oder den knappen Ressourcen an Aufmerksamkeit, also ein Executive, der sich für ein Coaching entscheidet, der muss ganz schön Druck haben, damit er das tut. Weil sonst priorisiert er das Thema nicht.
Sonst nimmst du dir die Zeit nicht.
So ist es. Und ich brauche Zeit. Also ein Coachee, wer das jetzt auch immer hört und sich denkt, überlege ich mir auch mal. Ich kann euch nur sagen, das ist nicht Pipifax. Das braucht Zeit, das braucht Aufmerksamkeit und das braucht die Bereitschaft, sich zu bewegen. Und zumeist tut man das nur, wenn irgendwo richtig die Scheiße dampft.
So. Total, weil das ist ja auch der erste.
Also Entschuldigung,
Schritt
dass ich das so sage, aber
das ist so, ja. Das ist du so. Brauchst diesen Antrieb, sonst kommst du nicht in Bewegung. Das ist so. Wenn es alles gut läuft, warum solltest du dich verändern?
Genau, du brauchst die Selbsterkenntnis aus, ich komme alleine nicht weiter, weil wenn nur andere gesagt haben, such dir doch mal einen Coach und das ist bei dir selber aber noch nicht so richtig eingesickert, dann wird's ja auch eh nix. Also deswegen, das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen. Und vielleicht mal angeschlossen, auch da wissen, dass es nicht den einen typischen Weg gibt. Wie sieht denn so ein typischer Coaching-Prozess aus? Hat der eine Durchschnittsdauer? Trifft man sich wöchentlich? Ist es individuell? Wie lang ist so eine Session? Also, dass man sich das einfach mal besser vorstellen kann.
Ja, also angenommen, wie gesagt, da hat jemand so ein Problem und das ist so groß, dass er merkt, ich komme damit nicht alleine klar und sich mit mir bei mir meldet und wir merken, wir passen zueinander und wir haben Lust, miteinander zu arbeiten. Dann gibt es noch einen sozusagen bei mir, ich glaube, eine Besonderheit. Da gibt es sozusagen so eine Art harte Tür, denn ich erwarte, und das musst du am Ende als Coachee bezahlen, dass der Coachee mit mir eine sorgfältige sogenannte Anamnese macht. Das heißt, ich coach nicht einfach los, sondern wir kosten ja Geld und Zeit, sondern ich sage, lass uns genau, und da habe ich einen bestimmten Anamneseprozess, den nenne ich Selbstklärung, in dem ich mit verschiedenen Methoden mit dem Klienten zusammen rausfinde, wo liegt denn eigentlich, wo drückt der Schuh? Also A, was äußert sich da und B, was hat das mit dir zu tun? Und dann gibt es sozusagen wie so eine Leadership-Landkarte, wo sozusagen Baustellen, Entwicklungspotenziale positiv gesagt, Probleme negativ gesagt, wo hat der seine Arbeitsbaustellen? Und wenn es ein Gründerteam ist oder ein Vorstandsteam oder was weiß ich, ein Aufsichtsrat oder ein Board oder was, dann gucke ich mir alle an, alle Einzelplayer, jeden Einzelnen. Und dann gibt es noch eine Teamzusammenkunft, wo alle sich gegenseitig erzählen, wo ihre Potenziale und Baustellen sind. Dann gucken wir, gibt es da Gemeinsamkeiten, kann man Lerngruppen gründen? Und daraufhin dann priorisieren wir die Themen, fangen immer bei Leading Myself an, weil ehrlich gesagt, da ist am meisten zu holen. Und gehen dann, bauen auf Basis dieser Anamnese, dieser Selbstklärung, selbst gleich entweder Individuum und oder das Team als Selbst, ja, als sozialer Körper in Interaktion, bauen dann einen richtigen Fahrplan auf. Also wir haben sozusagen versachlicht, was ist das Thema, was lohnt sich, was ist auch am schnellsten, weil es gibt ja auch so Dominoeffekte. Also wo fange ich an? Ja? Und ich fange eben gerne da beim Ursprung an, weil dann brauchen die mich danach gar nicht mehr. Also das ist auch ein Effizienzthema. So, und das muss man bei mir wollen, weil das kostet Geld. Und da gibt es immer mal so ein Uff, so nach dem Motto, du kannst nicht einfach loslegen. Und da sage ich, nein.
Und jetzt wollten wir ja auch ein bisschen, du hast ja auch gefragt, lass mal auch kritisch diskutieren.
Ja.
Wir haben ja den Prozess auch in unsere Tenmo-Innen-Akademie aufgenommen. Das heißt, wir haben auch Persönlichkeitstests und so weiter, die man am Anfang macht, Egogramm, Antreiber, Glaubenssätze und so weiter. Und was ganz oft kommt bei vielen, die ins Coaching starten, ist so ein bisschen eine Überraschung. Puh, das geht aber ins Eingemachte. Das wird ja privat. Ist das nicht schon fast Therapie? Darf ich in diesen Bereich überhaupt reingehen? Hat das noch was mit meinem beruflichen Kontext zu tun? Also wie erklärst du denn so diesen Übergang zwischen beruflichem Coaching und dann der Angst, die bei vielen wahrscheinlich da ist, dass es zu sehr ins Therapeutische geht?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Und auch das ist bei mir wahrscheinlich besonders, weil ich bin nicht die Business-Coach-Tante, die mit so einem Fächer von Tools daherkommt und um sich herum wirbelt und vor allen Dingen immer schreit, komm ins Handeln, mach dies oder mach das. Das kann man machen. Ich arbeite so nicht, weil ich der Meinung bin, dass das der Komplexität der Thematik nicht gerecht wird. Ich hole mal ein bisschen aus, damit es klar wird. Das ist ja hier auch ein Business-Podcast. Also was ist denn eigentlich Coaching im Vergleich zu Therapie? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der Kontext. Ja, also man könnte fast sagen, ich mache Therapie im beruflichen Kontext. Sprich, du als mein Klient oder ihr als Team, als meine Klienten seid Menschen, Persönlichkeiten und die bringt ihr mit, immer. Die kleben an dir wie, also kriegst du nicht weg. Ja? Und dann habt ihr diese Persönlichkeit in eine Rolle eingebracht. So, das sind also zwei Herausforderungen, Persönlichkeit, Rolle und dann nochmal wirtschaftliche Lage, Geschäftsmodell, Strategie, wie gesagt, was ist das gerade für ein Markt, was ist das gerade für eine Lage. Also das ist sozusagen so die so der Kontext von Coaching. Mhm. Aber wir verhandeln die Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit ist die, die sozusagen die entscheidet, wohin sie ihre Aufmerksamkeit richtet, was sie dort sieht oder eben nicht sieht, Strichwort blinder Fleck, was sie für Unterschiede macht. Wir sagen ja, Leben ist das Erleben von Unterschieden. Das heißt, das sind die Entscheidungen, die die Persönlichkeit in der Rolle, in dem Markt, in der Strategie so macht. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Und dann bin ich tatsächlich natürlich schnell in diesem sogenannten und sehr angstbesetzten, verständlicherweise angstbesetzten therapeutischen Kontext. Und das ist erklärungsbedürftig. Mhm. Und ich erkläre das so, dass ich einfach nach 22 Jahren aus Erfahrung, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Geschäftsmodelle, ja, ich habe buchstäblich vom Zoo bis zum Politiker, habe ich Ähnlichkeiten. So
Hühnerstall,
sind, ja. Ja, Hühnerstall, genau. Versicherung, Mathematik, ich habe wirklich alles schon als Geschäftsmodell vor der Flinte gehabt, ja. Und dennoch ist immer der Mensch das, wo ich Bewegung reinbekomme. Der Mensch macht den Unterschied. Und ich erkläre es so. Erstens, der Mensch macht den Unterschied. Und zweitens, dieser Mensch, diese Persönlichkeit ist, und das ist für mich ein Fakt, die entscheidenden Prägungen kommen aus der Kindheit. Prägung gleich Münze, wirklich so drin. Mhm. Und es braucht heute selbstreflektierte Persönlichkeiten, um den Druck auszuhalten, um die Komplexität zu bewältigen, um die Geschwindigkeit hinzukriegen, um kreativ trotzdem zu bleiben, obwohl man so viel Angst hat, etc. pp. Mhm. Und die Persönlichkeit ist der Mensch. Und die Prägung des Menschen kommt nun mal, oder auch und zwar entscheidend, aus kindlichen Konzepten. Mhm. Und die kindlichen Konzepte gehen so: Wer bin ich? Was habe ich ein Bild von mir selbst? Mache ich mir, bis ich ungefähr 6 bin. Zweitens, ich mache mir ein Bild von der Welt. Und drittens, ich mache mir ein Konzept, ich in der Welt. Wie geht das am besten? Und zwar so, weil kindlich, dass meine Eltern mich lieb haben und toll finden und mich auch nicht rausschmeißen. Und wenn man das mal so grob vereinfacht, dann ist die Frage einer Führungspersönlichkeit in seiner Rolle, die Frage, erste Frage, was war denn das für ein Bild von mir selbst? Was hatte ich denn für eine Vorstellung von Welt? Ich sage jetzt mal böse oder lieb. Mhm. Und ich gut genug oder nicht gut genug? Und was war denn mein Konzept, um meinetwegen das nicht gut genug, gut genügende, nicht ausreichend gute Kind in einer bösen Welt trotzdem durchkommen zu lassen? Also ich mache jetzt mal das dramatische Konzept. Mhm. Mhm. Und das äußert sich heute im Handeln. Mhm. Das äußert sich immer noch im Handeln.
Total. Total. Ja. Und ich meine, während du redest, denke ich gerade an mich als Kind. Wenn es ein Problem gab, habe ich den Raum verlassen. Als ich das erste Mal in einem Team im Unternehmen saß und es ein Problem gab, wollte ich am liebsten wegrennen. Ja, nach dem Motto, könnt ihr ja klären und sagt mir Bescheid, wenn es geklärt ist, komme ich wieder. Das ist mir zu viel Konflikt hier gerade. Also deswegen schließt sich für mich die Frage an, wenn ich dir zuhöre. Du hast gerade gesagt, wir verhandeln Persönlichkeit. Und jetzt wäre meine Hypothese, und das wäre interessant von dir zu hören, ob es stimmt, je früher im Leben du dich auf diesen Weg der Selbstreflexion begibst, desto leichter ist es, deine Persönlichkeit noch zu verhandeln, weil je länger du so bist und geprägt bist und dann immer noch tiefer da reingemünzt deine Verhaltensweisen hast, desto schwerer wird es. Deswegen mal die Frage, siehst du Altersunterschiede im Erfolg nach dem Motto, wenn ich jüngere Führungskräfte coache, dann ist da noch mehr Flexibilität? Und siehst du Unterschied in den Geschlechtern? Das würde mich auch interessieren.
Erste Frage, Unterschiede im Alter. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, nein. Mhm. Letztlich ist die Not macht beweglich. Das heißt, unabhängig vom Alter. Also es gibt wirklich Menschen, die in einem hohen Alter in eine unglaublich herausfordernde Situation kommen und deswegen bereit und in der Lage sind, einfach weil sie es müssen, sich zu bewegen und andersherum. Also insofern, das Alter würde ich jetzt mal nicht 1 und 1 ist 2 sagen.
Das ist ja schon mal gut. Also jeder, der gerade zuhört, kann noch loslegen, egal wie alt. Ja.
Ja. No, das ist wirklich eine Entscheidung, will ich? Bin ich neugierig genug auf das Selbst? Ja? Habe ich Lust, mich zu hinterfragen? Ja? Kann ich, das ist beim Alter natürlich ein Thema. Wenn dann eine Veränderung kommt, kommt oft ein großes Bedauern. Der Satz lautet immer, boah, hätte ich das vorher gewusst.
Ja, klar. Mhm.
Also das ist schon manchmal sehr berührend. Und das habe ich auch übrigens selber erlebt. Ich meine, ich bin 56. Meine großen Selbstbild- und psychologischen Erkenntnisse sind, ja, also die ganz großen, wahrscheinlich 10, 15 Jahre alt, nicht älter. Und das habe ich auch gedacht nach dem Motto, boah, hätte mir das die ein oder andere richtige Monsterschleife, hätte ich mir echt sparen können. Mhm. So, dennoch, never too late. Ja? Ich kenne eine 95-Jährige, die noch sich coachen lässt. Mhm. Das ist wirklich krass.
Lea und ich sitzen auch mit 80 auf der Parkbank und lassen uns noch coachen, ne Lea?
Auf jeden Fall.
Ich bin dann halt schon 88, aber egal. Ja, okay, sorry, wollte ich unterbrechen.
Wurscht.
Du hörst dann schon schlecht. Also Verena, letzte Woche. Was?
Genau. Was?
Ich hab dann auch keine Zähne mehr, kann dann noch nicht mal mehr reden. Ja. Okay, weiter.
Jetzt hatten wir noch die Frage nach Geschlechter. Genau, das ist ja spannend.
Genau, die Geschlechterfrage haben wir ja auch noch mal sehr intensiv oder ich hatte die Gelegenheit, sie noch mal sehr auch in meinem Inneren zu reflektieren im Zusammenhang mit Ten More In. Da sind wir ja der Sache auch noch mal so auf den Grund gegangen und haben dann, oder ich habe dadurch unheimlich viel mit Frauen zu tun gehabt und das auch ganz bewusst in dem Kontext Männlein, Weiblein, beziehungsweise gibt es überhaupt einen Unterschied? Und ansonsten in meiner Realität, auch gerade als Beraterin und Coach, habe ich wirklich 50-50. Ich habe beides und finde beides wunderbar zu bearbeiten. Nein, ich würde sagen, die Unterschiede sind in den Motiven, also in dem, was ist das Bild von mir selbst und der Welt und das Konzept, sind Männer und Frauen doch hier und da unterschiedlich. Und gleichzeitig merke ich in mir, sind sie es auch wieder nicht, weil letztlich sind es Kinder, differenzieren auch noch gar nicht so in, ja, also ich fange an zu schwimmen und zu stottern, insofern ist wahrscheinlich die beste und kurzeste Antwort, nein, kann ich so nicht scherenschnittig beantworten. Mhm. Was ich aber beantworten kann, ist, dass die Konzepte dann, also im Coaching rauszukommen, schon sehr unterschiedlich sind. Also wie hört eine Frau zu? Wie geht sie in Resonanz mit sich selbst? Stichwort Mitgefühl, Stichwort Empathie, Differenzierung im Ausdrücken von Gefühlen. Da tun sich, da tun sich Frauen leichter. In der Umsetzung, fällt mir gerade auf, sind Männer auch dann unheimlich konsequent. Also wenn sie es kapiert haben, und dann können die das auch unheimlich durchziehen, einfach so.
Dann wird der Hebel umgelegt.
Ja, da kann auch, das ist schon interessant. Mhm. Und Frauen sind so ein bisschen feinstofflicher an der einen Seite. Das ist nicht bewertend gemeint. Das ist schon anders und beides.
Vorsichtiger dann. Mhm. Erstmal testen, gucken, ob es funktioniert. Nochmal resonieren, gucken.
Ja, vielleicht. Mhm. Aber ich finde nochmal, und das ist mir auch wirklich ein Anliegen, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau sind groß. Ja. Und dennoch sind sie alle Menschen. Und das Grundkonzept des Menschen, ja, ich will geliebt werden, ich will anerkannt werden, ich will meine Bedingungen kennen, ich muss mich durch die Welt bewegen und wie mache ich das? Und ich bin ein soziales Wesen, die sind alle gleich. Und das ist auch gut so.
Gehen wir mal ganz bildlich rein. In Top-Management, aber auch Unternehmen ist gerade Krise zum Quadrat oder zum vierfachen Quadrat. So, und natürlich darf die Antwort nicht sein,
Polykrise wird's gerade genannt.
Genau, nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern neue Strategien zu entwickeln, wie wir dem jetzt begegnen. Wenn du jetzt dich auf diese Coaching-Reise mit einer Führungskraft machst, wie viel ist von deiner Seite auch zuhören und sie reden lassen? Also wie muss ich es mir vorstellen? Ich will nicht sagen prozentual, aber wie viel muss so jemand erstmal das auch loswerden können, weil er das eben vielleicht gerade in der jetzigen Zeit nicht wirklich los wird, weil er damit noch mehr Angst schürt, wenn er sagt, ich habe übrigens auch Angst oder ich weiß auch gerade nicht wie? Und wie viel sind Frameworks, die du immer wieder anwendest, wo du sagst, es gibt ganz bestimmte Tools in deinem Coaching, wo egal ob Krise ist oder nicht, man irgendwie sich zusammen durch, ich will nicht sagen hangelt, um an die Lösung zu kommen. Also wie stelle ich mir den Coaching-Prozess so ganz konkret vor?
Ich würde sagen beides. Ihr merkt ja, ich rede gern und ich höre mich auch gerne selber reden. Das ist immer so ein bisschen meine Falle. Und
das eint uns alle drei, ja.
Genau. Ich bin der natürlich da, das war auch gar nicht so leicht. Unternehmensberater ist Rat geben, ja, also so. Und Coach ist ja oft diese Zuhörqualität, ne? Ich versuche da mit beiden Methoden zu arbeiten. Wenn du fragst, wie geht so ein Prozess ab? Ja, ich habe bestimmte Methoden und das ist diese Selbstklärung, diese Anamnese. Und da versuche ich, dem Klienten zwei Dinge mitzugeben. Erstens, was hat er für ein Bild von sich selbst gemacht? Und was ist das heute für eins? Weil das ist ganz wichtig. Wer schaut da auf Welt und spricht auf seine Aufgaben? Zweitens, was hat er für ein grundsätzliches Bild von Welt, habe ich gerade gesagt, und was war sein frühkindliches Konzept? Das ist das eine, was er dringend verstehen muss, weil das ist die Ausgangsbasis. Und dann gibt es so etwas wie phänomenologisches Verstehen. Das heißt, ich erkläre meinen Klienten, Lea kennt das, versuche denen zu erklären, was passiert da eigentlich, wirklich buchstäblich neurologisch, dass du dieses entscheidest oder jenes tust, damit du, wie kommt, weil den hat nicht der Herrgott bestimmt. Das ist das Ergebnis von der Sozialisierung. Was ist dein Denk- und Handlungsraum derzeit? Und wieso ist der so? Weil das macht total Sinn. Der Mensch handelt grundsätzlich sinnvoll. Das heißt, ich sage jetzt mal, selbst das magersüchtige Kind handelt sinnvoll. Der toxisches Klima verbreitende Unternehmer oder die mach es allen recht, fürsorgliche und deswegen vollkommen am Stock gehende Gründerin, die tut das ja nicht. Die tut das aus gutem Grund, weil es für sie total Sinn macht, psychologisch Sinn macht. Also versuche ich im ersten Schritt in Form dieser Selbstklärung und dann in dem ersten Step des Coachings vor allen Dingen erstmal diese Grundlagen zu legen, dass der Mensch versteht, das, was ich tue, macht Sinn. Und da es ja eine Konstruktion ist, kann ich eben auch einen anderen Sinn produzieren und sozusagen, indem ich diesen Sinn verändere und die Notwendigkeit zum Beispiel aus Angst etwas zu vermeiden oder aus Aggression als Reaktion von Angst etwas anzugreifen, das dann zu wandeln. Und das ist das, wo für mich der Wahlspruch von dem Viktor Frankl zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum der inneren Freiheit. Und unsere Haltung bestimmt über diesen Raum, das versuche ich den Klienten beizubringen. Und das ist dann wirklich phänomenologisch plus Handwerkszeug. Du hast, die Kernbotschaft ist, die Freiheit.
Immer wieder die Wahl, ja.
Und die Verantwortung, dass du die Wahl hast, wie du auf einen Reiz reagierst. Das ist nicht Autobahn. Du kannst dich anders entscheiden. Und dazu gehört Übung, Bekenntnis, Motiv, was auch immer. So. Jetzt habe ich wieder, war ich jetzt sehr ausführlich, aber das ist im Prinzip die Vorgehensweise. Und dann, wenn das verstanden ist und eingeübt ist, das geht mit ganz unterschiedlichen. Da fange ich bei C.G. Jung an, bin systemisch unterwegs, bin sehr transaktionsanalytisch unterwegs, bin aber auch manchmal wirklich mit einer Strategieentwicklung unterwegs. Nach dem Motto, erkenn doch mal in der Strategie, wie du denkst. Also die Dinge hängen ja zusammen. Dann überführt sich das Ganze in einen anderen Coaching-Prozess, der dann wirklich den Alltag, Leadership, was tust du, also entlang des gelebten Lebens sagen, wie führe ich, was habe ich erlebt und dann gehe ich wirklich mehr in diese Begleitung rein. Und dann dauert ein Coaching länger, aber ich bin so gut, wie ich nur kurz benötigt werde.
Und apropos kurz benötigt, also wann ist für dich denn ein Coaching-Prozess vorbei und was siehst du bei deinen Klienten? Was hat sich dann für die verändert?
Ja, Also der Coaching-Prozess ist vorbei und das ist immer so herrlich und das liebe ich so. Wenn wir merken, dass wir in unseren Regelrücksprachen oder in unserem Coaching anfangen, uns einfach wahnsinnig nett zu unterhalten, ja, dann ist der Coaching-Prozess vorbei.
Und so, das wird dann immer, das ist aber nett, dass Sie wieder da sind.
Ja, das letzte dann Woche so noch erzählen wollte.
Anekdotisch. Und dann das. Genau. Und gleichzeitig mir der Coachie oder die Coachie mir selbst erklärt. Ich muss es ihr gar nicht. Die erklärt mir immer, was sie erlebt hat und was das Phänomen ist und wie sie sich dann selbst und so weiter. Also die fangen dann an, sich selbst die Dinge zu erklären. Und das lasse ich dann natürlich, genieße ich ja auch. Das ist ja sozusagen meine Bezahlung zusätzlich. Das genieße ich dann, aber irgendwann müssen wir dann lachen. Und das Zweite ist, was erleben die Coaches? Und das ist mir ganz wichtig. Das ist meine persönliche Mission. Sie sind viel weniger, sie erleben Entlastung. Es geht ihnen einfach besser. Ihnen und ihrer Umwelt geht es besser. Nicht optimal und so. Der Rest, ja, die Geschäfte laufen besser, alles läuft besser. Das ist aber der Dominoeffekt. Entscheidend ist die Entlastung. Ja?
Ja.
Und das ist einfach in der heutigen Zeit, glaube ich, auch die absolute Aufgabe von uns, die wir Verantwortung tragen. Ja?
Und deswegen denke ich auch so an meine Business Coaching, genau diese Erkenntnis dann zurück. Du kommst mit einem großen Problem. In meinem Fall war das, darf ich das Startup, was ich gegründet habe, verlassen, ohne ja alle im Stich zu lassen? Also geht das überhaupt? Darf man als Gründerin gehen? Und am Ende des Weges, und den haben wir dann genannt, okay, wir wollen zusammen gut gehen, definieren und umsetzen. Und als ich dann gut gegangen bin und das Coaching beendet war, weil es gab kein großes Problem mehr, sondern wir hatten sozusagen die Ziellinie mit der Herausforderung überquert. Das ist schon ein sehr geiles Gefühl, weil du einfach denkst, boah, war das ein Riesending in deinem Kopf. Wie bist du da immer von allen Seiten wieder drumherum getänzelt und dann ist es irgendwie weg, ja? Also wie viel Headspace dir das auch plötzlich gibt. Und deswegen teile ich total, was du sagst. Coaching ist dann besonders gut, wenn es ein großes Problem oder ein Leid oder so gibt, weil jetzt gerade in mich gegangen ist es so, es gibt immer Roadblocker und kleine Themen, aber es gibt nichts, wo ich so sage, dafür wäre ich jetzt gerade bereit, viel Zeit zu allokieren, damit das weg ist aus meinem Kopf. Und ich glaube, das ist eine gute Selbstübung, die man machen kann, wenn man uns hier heute zuhört.
Und das ist auch ein Unterschied, glaube ich, Verena, zwischen dir und mir, ne? Weil ich sozusagen, ich habe quasi so an dem Honigtopf geschleckt und gemerkt, wie gut der schmeckt, der Honig. Und ich habe irgendwie so eine starke Erleichterung gemerkt in meinem Leben. Absolut in allen Bereichen meines Lebens. Ich habe mein Leben einmal auf den Kopf gestellt durch das Coaching mit Melanie, die du ja in der Akademie auch kennengelernt hast. Dass es bei mir so ist, dass ich immer wieder noch so auf der Suche bin und immer mehr merke, wie mich das Fortkommen erleichtert und wie es immer noch dazu führt, dass ich mehr verstehe und mehr mich auseinandersetzen kann, mir selber mehr auf die Schliche komme und so. Also ich bin da noch total im Prozess. Und das würde mich total interessieren, Nora, wie du das wahrnimmst. Ich glaube, es gibt Menschen wie Verena, die haben ein akutes Thema und die lösen das und dann sind die auch wieder sozusagen auch damit erstmal durch. Und dann gibt es Menschen, wo ich dich auch zuzähle, die einfach weitergehen und weitersuchen und so ein bisschen da mehr reingehen wollen. Und jetzt meine Frage ist, lässt du dich denn eigentlich noch coachen? Machst du noch weiterhin Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung oder würdest du sagen, du bist fertig? Rhetorische das, Frage.
Ich, Nora,
ich bin fertig. Ich bin so toll, wie ich bin.
Winterkomplex. Ich bin so cool. Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, ne? Also die Antwort ist natürlich, ja, ich bilde mich fort und das ist das größte Glück.
Ja.
Das ist wirklich das größte Glück. Ich selber habe das viele, viele Jahrzehnte an diesem Glück das zu wenig gehabt. Also ich habe da wirklich auch Nachholbedarf, weil ich einfach mehr so ein Handler und Macher war. Das bin ich zwar heute auch, aber eben weniger so dieses reinholen, bevor ich gebe. Also nicht immer so auf, also so ein bisschen auch so im Sinne, dass der Haushalt stimmt, ne? Und lasse ich mich selber coachen. Ich habe eine super Visorin. Das müsste ich mehr machen, das merke ich. Weil da muss ich ein bisschen selber, für mich selber besser sorgen. Und gleichzeitig, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind die Coaching-Sessions für mich und diese Begegnungen sind natürlich für mich selber auch immer wieder, also learning on the job, ne? Also ich forsche viel, einfach, ich habe immer, war immer schon ein großer Autodidakt und habe schon in der Unternehmensberatung, ja, können Sie auch Organisationsentwicklung, weiß ich noch genau, nenne jetzt nicht Ross und Reiter, und ich dann so bin halt der Typ, der dann sagt, mir nach, wer keine Memme ist, ja. So, und dann sitze ich später im ICE und sage, wie geht das denn? So, ja, das ist, das bin ich, ja, das hat mich immer ausgemacht. So, und dann bimse ich mir das rein, so im Sinne Rocket Science ist es nicht. Und ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber vieles, keine Ahnung, Umgang mit Trauma. Ich begegne immer wieder Themen, wo ich sage, Moment mal, halt, ja, da muss ich mal gucken, was sagen eigentlich die anderen dazu. Mhm. Mir ist ein Thema nochmal wichtig, weil vorhin die Frage war, was braucht es eigentlich, damit Coaching Sinn macht? Ich habe gesagt, es braucht Not und es braucht Auftrag und es braucht eine Situation, die mich diese Ressourcen so allokieren lassen, dass ich das sozusagen und meine Mannschaft sozusagen, dass ich mir und den anderen das zumute. Mir ist ein Thema noch wichtig. Ihr habt ja, weiß ich nicht, ob ihr das in der Vorstellung auch gesagt habt. Ich bin ja viel auch jetzt in der Startup-Szene unterwegs, Stichwort Druck und Entlastung. Aber in dieser Startup-Szene ist ja auch das ganze Venture Capital und überhaupt Kapitalthema unterwegs. Und das ist mir ein Anliegen. Ich habe ja gerade im Sommer so eine Due Diligence entwickelt für Persönlichkeiten. Und warum erzähle ich das? Weil an der Stelle ist nicht die Not per se der Anlass für Coaching, weil das ist der Grund, warum ich diese Gründer-Due Diligence entwickelt habe, sondern ich wurde immer gerufen, wenn alles schon zerstört war, wenn schon der Riesenstreit da war, ja, wenn der Damage, wenn die Unternehmensstruktur die eines Narzissten ist, ja, also der hat diese quasi um sich rumgebaut, damit sie ihm dient und ihn bescheint. Oder ich habe schon eine Burnride im Sinne von Burnout oder depressive oder dark beschädigte Mitarbeiter einfach, weil sie da entwertet worden sind oder nicht. Also ich bin immer so spät gerufen worden. Und dann war der Damage schon so groß. Und das hat mich so geärgert. Und da habe ich dann auch diese Kapitalseite so identifiziert. Nicht im Sinne von Schuld. Schuld ist langweilig, sondern im Sinne von, was hat sich denn da eigentlich abgespielt? Und deswegen bin ich jetzt sehr stark und freue mich auch, dass das extrem gut ankommt, zu sagen, Leadership in den Mittelpunkt auch einer Investoren- und Beteiligungsbeziehung zu stellen, ja, um damit das nicht, und zwar from the fucking scratch, ja, schon bei der Auswahlpassung, ja, es zu versuchen, von vornherein eine Leadership-Entwicklungslandkarte machen, das auch in den Mittelpunkt einer von Board-Meetings, von Monitoring, von Entwicklung, von Unterstützung zu machen. Das ist jetzt sozusagen mein neuestes Baby, weil ich einfach diesen Damage doch wahnsinnig bedauere. Also ich kann euch sagen, ich sehe da einfach Dinge, die sind erschütternd. Ey, die sind echt erschütternd.
Und die sind selbst gemacht. Und ich glaube, das, wenn ich dir heute zuhöre, sind die drei tollen Botschaften. Mhm. Das eine ist, es ist keine Autobahn, auf der wir immer nur geradeaus fahren können. Und auch wenn es alles irgendwie sich falsch anfühlt, muss man da halt draufbleiben. Nee, man darf auch die nächste Ausfahrt nehmen. Also genau, es ist selbst gemacht, also können wir es auch selbst wieder ändern. Das Zweite, was ich wunderschön finde, es ist nie zu spät. Also egal wie alt du bist, egal ob Mann oder Frau, egal ob.
Erleichterung
auch,
haben wir alle verdient.
So, genau. Also es lohnt sich, es dann anzugehen, wenn der Klotz im Kopf oder was auch immer es ist, so groß ist. Und das Dritte ist, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn etwas sich falsch anfühlt, schwer ist, wird es eher noch falscher und schwerer, je länger man wartet. Und es löst sich nicht von alleine. Das heißt, lasst es nicht so weit kommen, bis ihr das Gefühl habt, es bricht über mir zusammen, sondern tut vorher was, holt euch vorher Hilfe, macht eine Gründerin Due Diligence, finde ich großartig, weil gerade in Startups wird das Thema immer ganz weit nach hinten priorisiert, weil man sagt, es gibt so viel anderes, was wichtiger und dringender ist, jetzt kann ich nicht auch noch Coaching machen. Also Nora, vielen, vielen Dank für dieses sehr erleuchtende, sehr in die Tiefe gehende, sehr gut erklärende Gespräch, warum Business Coaching ein echter Segen ist, wenn es passt, wenn man den oder die gegenüber findet, wo man das Gefühl hat, hier bin ich richtig aufgehoben. Und tausend Dank, dass du hier warst.
Tausend Dank, ihr beiden.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen. Und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Was hast du gelernt? Ja, ich habe etwas über die Zukunft des Spendens lernen dürfen. Also auf Englisch nennen sie es Future of Giving. Und zwar von Felix Oldenburg, der das Project Because gegründet hat. Und den habe ich mal vor echt vielen Jahren, Verena, bei einem Dinner bei dir kennengelernt. Mhm. Und die haben jetzt mit Project Because quasi ein Giving-Fintech gegründet, mit dem du eine eigene Stiftung in 3 Klicks aufbauen kannst. Also was heißt das jetzt? Ich habe gerade Tenmoin gegründet und ich will 1% unserer Umsätze spenden. Und dafür wollte ich eine Stiftung gründen. Jetzt ist es total kompliziert, einen Verein oder eine GmbH oder die sonstigen rechtlichen Konstrukte zu gründen. Du brauchst Anwälte, es ist teuer, es ist complicated, es dauert. Und dann habe ich von Felix wieder erfahren und war genau zur richtigen Zeit dabei. Und da ist es so, du gehst quasi auf die Plattform, legst dein Konto an, hast dann da ein Depot, also eine digitale Stiftung, was die treuhänderisch für dich halten, kannst von Minute 1 an da Geld hinüberweisen, in deine eigenen Themen spenden, selber Spenden einsammeln und Spendenbescheinigungen ausstellen. Also du kannst sofort wie eine normale Stiftung agieren. Natürlich ist das Geld dann im Non-Profit-Sektor angesiedelt. Du kannst aber auch in For-Purpose-Fonds investieren und dann über die Plattform und dann mit den Gewinnen weiter wirtschaften. Und wie funktioniert das jetzt mal konkret, dass man sich's vorstellen kann? Also wir geben 1% unserer Umsätze geben wir an unsere Stiftung, an die Tenmoin-Stiftung bei Project Because. Und da können wir dann innerhalb von deren Portfolien, die die so haben, können wir gucken, was für Organisationen man da unterstützen kann. Und wir haben uns zum Beispiel 2 ausgewählt. Das ist einmal Havar Help von der Düsentecker, die hier auch im Podcast war. Und das andere ist das Center for Feminist Foreign Policy. Und das ist von Christina Lunz gegründet. Und die beiden Organisationen unterstützen wir 50-50 mit unseren eigenen Stiftungsgeldern. Und das Verrückte ist, dass nicht nur wir jetzt in unsere Stiftung einzahlen, sondern wenn du sagen würdest, Mensch, ich möchte Lea und Tenmoin mit ihren Vorhaben unterstützen, kannst auch du Geld überweisen in unsere Stiftung, was wir derzeit einfach weiter überweisen, 50-50 an diese beiden Organisationen und bekommst sofort eine Spendenquittung. Und das ist echt revolutionär,
ja,
weil heutzutage keiner mehr Stiftungen gründet.
Nee, und also, es ist auch,
und wenn es so sinnvoll ist.
So ist es. Jetzt stell dir vor, es ist Weihnachtszeit und man geht in sich und sagt, ich brenne für Tierschutz oder Menschenrechte oder was auch immer es ist. Mhm. Ich eröffne mein Depot. Ich sage meiner Familie und meinen Freunden, das sind die 5 Organisationen, die ich ausgewählt habe. In die fließt das Geld. Und wenn ihr mir zu Weihnachten Spenden schenkt, dann werden die ein Fünftel in diese Organisation verteilt. Ist das einfach viel geiler, als auf so einer Weihnachtskarte irgendwie, hier sind 5 Organisation, da würde ich mich freuen, wenn ihr da hinstiftet. Die das gefragt hat, kriegt nie mit, ob es passiert ist. Die anderen denken, naja, merkt sie eh nicht, kann ich eh lassen. Und es emotionalisiert auch diesen Prozess viel mehr. Also ich lieb's.
Und zukünftig, also jetzt ist es ja noch in der Beta-Phase, das heißt, wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, dann macht das unbedingt. Ihr könnt dabei start.because, und zwar B und dann gleich C ohne das E, also B-C-A-U-S-E, because.com/hallo, könnt ihr eine Einladung anfragen und euer eigenes Spendendepot aufmachen und eure eigene digitale Stiftung. Innerhalb von wirklich, also ich habe es ein paar Klicks gemacht und eine Stunde später hatte ich mein Depot.
Ja,
also
die reagieren so schnell. Auch super schnell. Ja.
Super fix. Und dann siehst du das alles. Es macht so einen Spaß. Also du siehst, wer wo investiert hat. Du kannst diesen Link dann später teilen. Jetzt sind die in der Beta-Phase, jetzt kann man es öffentlich noch nicht sehen. Aber zukünftig kann ich öffentlich euch zeigen, was wir mit unserer Stiftung machen. Das heißt, du hast auch diese krasse Transparenz sofort. Ja, du kannst selber dann das sehen und entscheiden, ich möchte da mit investieren. Wo gehen denn die Gewinne rein? Wofür setzen die sich ein? Du kannst neue Organisationen über die Plattform finden. Wenn du sagst, ich möchte gerne in Chancengleichheit investieren, dann kannst du die Organisationen durchsuchen und siehst, was die so machen. Und deswegen ist das eine neue Form des Spendens und der Philanthropie. Und den wollte ich unbedingt hier einmal teilen, sodass ihr kurz vor Weihnachten eure eigenen Stiftungen gründen könnt oder tolle Stiftungen finden könnt, wo ihr mit investiert oder tolle Organisationen finden könnt, wo ihr mit investiert und selber anders spenden und geben könnt. Tool der Woche.
Ja, wie cool, das erste Mal Tool der Woche. Ich liebe diese Kategorie jetzt schon, weil man ja immer so denkt, naja, über LinkedIn haben wir doch schon viel erzählt, aber nee, haben wir wahrscheinlich gar nicht so unbedingt, ja?
Gar nicht.
Manchmal hat man vielleicht so seine 5 Tipps für LinkedIn da schon gepostet, ist aber auch schon wieder 3 Jahre her oder so. Und deswegen können wir natürlich jetzt hier nicht in kürzester Zeit alle Tipps und Tricks für LinkedIn teilen, aber wir können ja mal jede bei uns so reingehen in 3 Sachen, die zum Teil vielleicht für manche von euch No-Brainer sind, aber vielleicht auch Aha-Effekte haben. Also ich fange mal an. Erstens das Bild, also es muss erstmal ein Bild geben. Und wenn ihr einen Link teilt und das Vorschaubild des Links kommt, dann guckt auch, dass da ein Foto dabei ist. Manchmal ist dann da einfach nur so eine kleine Textbox dieses Links, sieht auch blöd aus. Also es muss ein Bild geben und das Bild muss zum Text passen. Und da kann man sich ruhig ein bisschen Mühe geben, ja? Also da nicht einfach das erstbeste Bild nehmen, was ihr gerade noch habt oder eins, was ihr schon 10-mal benutzt habt, sondern immer wieder nachdenken, welches Bild emotionalisiert und passt zum Text. Dann 2. Tipp, der Zeitpunkt, wann ihr postet, ist wichtig. Also aus meiner und unserer Erfahrung, Lea, ist es morgens irgendwann zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr, was da jetzt genau die Minute ist, keine Ahnung. Aber der Zeitraum ist ideal, um besonders viel Reichweite auf den Post zu kriegen. Da springt der Algorithmus irgendwie anders an als um 9.23 Uhr. Und das haben wir wirklich auch schon AB getestet, Lea und ich. Also wir haben schon mit Posts mit einem sehr ähnlichen Inhalt, eine von uns um 8 und eine von uns um 9 gepostet und um 8 war die Reichweite viel höher. Also das heißt, die Postingzeit ist relevant und trotzdem rate ich dazu, wenn am Donnerstag um 14 Uhr irgendwas Spannendes passiert, dann raus damit, ja, und nicht denken, okay, das muss ich jetzt aber Freitag um 8 erst machen. Also es lebt auch davon, dass es so ein bisschen echt ist, ja, und man das Gefühl hat, das hat sie jetzt gerade bewegt. So, und das Dritte, und das ist, glaube ich, ein Aha-Effekt, teilt, wenn ihr begeistert von Posts von anderen seid, nicht deren Posts. Also könnt ihr natürlich machen, aber das wird der Algorithmus kaum aufgreifen. Das heißt, wenn Lea was super Spannendes postet und ich teile ihren Post, kriege ich kaum Reichweite, schreibe ich ein originär 9 und sage, guckt euch mal an, was Lea drüben gepostet hat. Das ist super spannend und versehe das mit einem eigenen Bild und ein bisschen eigenem Text, geht das Ding total ab. Also die Teilen-Funktion könnt ihr im Prinzip ignorieren und durchkreuzen, die bringt nichts.
Ja, und vielleicht nochmal einmal zurück, Marsch zum Anfang, weil mich ganz viele fragen, ja, wie kriegt man einen Follower bei LinkedIn und so weiter und so fort. Das ist kein Selbstzweck. Das heißt, das erste Wichtige ist einfach für euch zu überlegen, dieser Dreiklang, was könnt ihr, was für einen Charakter habt ihr und das dann durchzuziehen. Das heißt, was sind eure Themen, mit denen ihr auf dieser Plattform unterwegs sein wollt? Mhm. Und dafür einzustehen und diese zu posten, und ich zum Beispiel lasse mich auch nicht Sklavin dieser Plattform machen. Das heißt, mich überholen gerade Menschen vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich werde die 200.000 knacken dieses Jahr. Also folgt mir mal, wenn ihr es noch nicht tut. Ich bin jetzt bei 197.000 oder so. Aber ich habe die letzten Wochen und Monate nicht gepostet, weil ich einfach mich nicht so gefühlt habe. Und deswegen ist es so, ja, ich habe da auch meine Ziele und ich möchte natürlich mit den Themen raus. Sonst würden wir die Themen nicht machen, wenn sie uns nicht begeistern würden. Aber es ist kein Selbstzweck. Deswegen lasst euch da bloß nicht einreden, um Gottes Willen, danach seid ihr tot, denn ihr müsst jede Woche 2-3 Mal. Nein. Es ist besser, jede Woche 2-3 Mal zu posten. Es ist besser, jeden Tag zu posten. Aber es muss vor allen Dingen zu euch passen. Und ihr müsst es irgendwie durchhalten können. Und ihr müsst die Themen besetzen, die ihr toll findet. Und dann werden euch wegen der Themen Leute folgen und nicht, weil ihr euch da vorgenommen habt, ganz großartig zu wachsen. Also das ist das Erste. Dann ist, glaube ich, die Frage, wie posten? Ja, wie ist der Text? Und da muss man einfach sagen, und das bewerte ich auch ein bisschen, emotionale Taglines funktionieren. Teilweise sind sie halt dann zu krass, ja. Ich hab versagt, steht dann da in der Tagline, und dann ist der Post überhaupt kein Versagen. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Das heißt, ich mache Taglines, die passen, die auch irgendwie klicken, die tolle Zitate sind, aber ich reiz es nicht aus, weil ich immer will, dass quasi auch die Tagline zu meinem Text passt und dass man nicht alles auf Wachstum setzt. Natürlich kannst du solche Plattformen so nutzen, dass total du sie ausreizen. Facebookig und Instagrammig machst und dann, klar, wenn wir jetzt Bikini-Bilder posten würden, dann würden die mehr Likes kriegen als das, was wir jetzt machen. Aber darum geht's uns halt nicht. Das heißt, das ist wieder so der Teil 1, wofür willst du eigentlich stehen? Und
du sähst bestimmt gut aus, ja.
Danke. Vielleicht machen wir das irgendwann mal zu Weihnachten, Verena. Machen wir so Weihnachts-Dessous-Shooting Weihnachts-Zipfelmütze auf.
Tolle Idee.
Jetzt weißt du schon, was ich in der Weihnachtsfolge mit dir machen wollte. Nein, aber dazu vielleicht, ich finde schon dieses Fakten reinbringen, den Text fett machen, also ihn so machen, dass er auch Lust macht, ihn zu lesen, ist wichtig. Und ein Call to Action. Was willst du eigentlich, was die Leute tun damit, dir zu überlegen? Und dann das, was Verena gesagt hat, für mich ist es 2-mal die Woche, so Dienstags, Donnerstags. Das versuche ich normalerweise, wie gesagt, letzten Monate gar nichts, aber das ist so mein Standard. Also einfach sucht euch was aus, was ihr durchhalten könnt und dann testet euch aus, genau wie Verena erzählt hat. Try it out und learn und guck dir an, was funktioniert und was nicht und hab deine eigenen Werte klar, sodass du dann nicht nur das machst, was funktioniert, sondern dass es immer noch zu dem passt, was du da eigentlich senden möchtest.
Total, und macht euch nicht so viel Kopf. Ja, man denkt ja, so wie wir jetzt bei TikTok, boah, wenn ich jetzt mit 2022 mit LinkedIn anfange, dann kann ich ja nur noch verlieren. Scheiß drauf. Es ist nur eine soziale Media-Plattform. Da kann man einfach mal einen Post raushauen und ob der dann gleich great ist oder nicht, egal. Also man muss es auch nicht zu hoch aufhängen. Ja.
Ja.
Das war sie schon wieder, unsere Folge. Ich lieb's hier heute. Ich könnte gleich einfach noch 3 Folgen mehr aufnehmen. Aber machen wir ja nicht. Viele von euch fragen auch immer, nehmt ihr wirklich jede Woche immer erst für die Woche auf? Ja, weil es soll schön aktuell sein und es soll echt sein. Ja, es soll uns wirklich gerade begeistern und nicht so auswendig gelernt daherkommen. Und deswegen, Lea, freust du dich denn schon auf unseren Estland-Trip nächste Woche?
Ja, ich habe dich ja eben gefragt, sag mal, ist das schon nächste Woche?
Das ist nächste Woche.
Ich bin da noch gar nicht, aber wie cool.
Mittwochmorgen, 7.40 Uhr oder irgendwie sowas sitzen wir im Flieger.
Und dass wir das wirklich machen, ist verrückt.
Es ist verrückt und ich habe die beste Nachricht für dich. Ich habe gestern einfach mal gegoogelt, der Weihnachtsmarkt macht doch schon am 22.11. auf.
Nein.
Wir kommen am 23.11.
Nein, und der soll so schön, oh, das freut mich gerade richtig doll, der soll so schön sein.
Dann trinken wir
unseren ersten Glühwein des Jahres auf dem Weihnachtsmarkt in Estland. Das ist ja so unfassbar
und die
toll.
Times hat ihn, das habe ich gestern Abend dann auch gesehen, ihn zum besten Weihnachtsmarkt Europas gekürt. Also ich drehte
was?
Ja, noch 6-mal schlafen.
Und ich bin live dabei.
Und ich freue mich so sehr. Und jetzt hast du das letzte Wort.
Andre Agassi. Ein großartiger Coach kann dich an einen Ort bringen, an dem du ihn oder sie nicht mehr brauchst.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.